8. August 2016, Rio de Janeiro. Olympische Spiele am Zuckerhut. Das Finale beim Turnen im Mannschaftsmehrkampf steht auf dem Programm. Und das gleicht einem Schaulaufen. Die letzte Übung ist für US-Shootingstar Simone Biles mit der Startnummer 391 nur noch eine Formsache. Olympisches Gold im Teamwettbewerb könnte den US-Ladies nur noch durch die Lappen gehen, wenn Biles sich bei ihrer Bodenübung verletzt oder ihr mehrere grobe Fehler unterlaufen. Was aber beides nicht eintritt. Die 19-Jährige zeigt im olympischen Teamwettbewerb von Rio, warum sie als Jahrhunderttalent im Turnen gilt.
Simone Biles hat die Kombination aus Kraft und Eleganz neu definiert und ein neues Niveau gebracht, sodass die USA Mannschaftsgold gewonnen haben.
And the USA romping away with team gold.
Mit einer perfekten Bodenübung führt Simone Biles das US-Team zu Gold. Über den gesamten Wettbewerb turnen die Amerikanerinnen in ihrer eigenen Liga. Am Schwebebalken pulverisieren sie mit insgesamt 45,533 Zählern gar alle bisher dagewesenen Wertungen. Zum Schluss stehen bei ihnen sagenhafte 184,897 Punkte auf dem Konto. Es ist das dritte olympische Gold für das US-Damenteam nach 1996 und 2012. Und das mit fast 10 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Russinnen und vor China auf Platz 3.
Glückwunsch an die USA. Was für eine großartige Leistung dieser fünf jungen Frauen, die heute absolut dominiert und ihre Extraklasse gezeigt haben.
Dementsprechend groß ist die Freude, als die Musik nach der Übung von Simone Biles aussetzt und sie in Richtung ihrer Teamkameradinnen läuft. Die reißen die Arme in die Höhe, begraben die ausgepowerte Biles in ihrer Mitte. Mit ihrer Körpergröße von 1 Meter und 42 Zentimetern verschwindet das kleine Turnwunder fast im Rudeljubel. USA! USA! Schallt es von den Rängen. Von dort aus verfolgt auch Marta Caroli die Feierlichkeiten. Die Koordinatorin des US-Frauenturns begleitet die Karrieren ihrer Turnerinnen schon von Kindestagen an. In Carolis Gesicht ist sogar so etwas wie ein Lächeln zu erkennen. Sonst ist sie eher dafür bekannt, keine Emotionen zu zeigen, was ihr den Spitznamen Stone-Faced Martha frei übersetzt, versteinerte Martha, eingebracht hat. Wenige Minuten später stehen die Siegerinnen dann in ihren Team USA Trainingsanzügen ganz oben auf dem Siegerpodest in der Arena Olympica. Simone Biles, Ellie Raceman, Lori Hernandez, Gabby Douglas und Madison Cochen winken ins Publikum, bekommen direkt danach ihre Goldmedaillen umgehängt. Bei einigen Mädels folgt der obligatorische angedeutete Biss in die Medaille. Andere küssen das glänzende Glück um ihren Hals einfach nur. Dann erklingt die Nationalhymne der USA. Mit der rechten Hand auf dem Herzen drehen sich die Siegerinnen in Richtung der US-Flagge und schauen zu, wie der Sternbanner Richtung Hallendecke gehisst wird. Als die Hymne vorbei ist, nehmen sich die fünf Frauen noch einmal in den Arm, rücken ganz eng zusammen, setzen für die Fotografen aus aller Welt ihr strahlendstes Siegerlächeln auf. Was in diesen Momenten des größtmöglichen sportlichen Erfolgs niemand ahnt, die strahlenden Olympiasiegerinnen teilen alle ein dunkles Geheimnis, das nur wenige Tage nach Rio ans Licht der Öffentlichkeit gelangt und sich zu einem der größten Skandale in der Sportgeschichte entwickelt.
More reports of sexual abuse within USA Gymnastics.
Weitere Berichte über sexuellen Missbrauch bei USA Gymnastics. Ein ehemaliges Mitglied des USA-Turnteams reicht am Donnerstag eine Zivilklage ein, in der behauptet wird, der langjährige Teamarzt Larry Nassar habe sie während medizinischer Untersuchungen sexuell missbraucht. In der Klage werden auch zwei TrainerInnen, Bela und Marta Caroli, genannt, die es versäumt haben sollen, sie vor dem angeblichen Missbrauch zu schützen, während sie sich auch an ihren eigenen Formen des emotionalen und körperlichen Missbrauchs
in their own forms of emotional and physical abuse.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Auch heute haben wir euch einen Kriminalfall aus der Welt des Sports mitgebracht. Ein Fall, der noch gar nicht so lange her ist und der bei uns in Deutschland erstaunlicherweise gar nicht so im Rampenlicht stand. Warum das so gewesen ist, werden wir heute mit Sicherheit auch besprechen. Denn in seiner ganzen Dimension hätte es der Fall jedenfalls fraglos verdient, auch hierzulande noch mehr im Fokus zu stehen. Aber leider nicht aus positiven Gesichtspunkten, denn unser heutiger Fall beschäftigt sich mit den tiefsten Abgründen der menschlichen Seele. Mit den verletzlichsten, wehrlosesten Opfern, die man sich nur vorstellen kann. Mit Kindern und Jugendlichen. Daher gleich eine Warnung. Heute werden wir das Thema sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch behandeln. An den entsprechenden Stellen werde ich euch noch einmal darauf hinweisen. Wenn ihr euch also damit nicht wohlfühlt, könnt ihr die entsprechenden Stellen überspringen. Aber zunächst mal, Daniel, wie bist du auf unseren heutigen Fall aufmerksam geworden?
Ja, zunächst einmal über Simone Biles, weil sie natürlich das Wunderkind des Turns war, das Wunderkind einer ganzen Sportart. Und bei ihr kam ja noch dazu, dass sie als schwarze Sportlerin dann wirklich sich in einer Sportart durchgesetzt hat, die bis dato ja von weißen Sportlerinnen dominiert gewesen ist und sie da wirklich Pionierarbeit von unglaublicher Dimension geleistet hat. Ein bisschen vergleichbar finde ich schon mit Serena Williams, die das ja im Tennis ähnlich vollbracht hat. Und da habe ich mich halt auch mit der Biografie von Simone Biles beschäftigt und die ist wirklich unglaublich. Also sie hatte eine Mutter, die war schwer drogenabhängig, ist von Heim zu Heim in der Kindheit gewandert und ist dann von dem Großvater in Texas adoptiert worden, hat es aber dann trotzdem geschafft, halt zu so einer unglaublichen Sportfigur zu werden. Also einfach ein Charakter, eine Lebensgeschichte, die per se erstmal unglaublich spannend ist und die ich auch sehr faszinierend finde. Hast du denn ihre Karriere eigentlich verfolgt von Simone Biles? Was hat dir sozusagen der Name gesagt, bevor wir dann zu unserem heutigen Fall eigentlich kommen?
Ja, ich kenne Simone Biles auch schon ein paar Jahre. Primär ist sie mir durch die Olympischen Spiele 2016 im Gedächtnis geblieben. Da war die Berichterstattung über sie ja immens. Und da ist sie mir das erste Mal so richtig begegnet. Und ja, dann ist sie mir leider erst wieder so richtig aktiv in die Timeline gespült worden durch unseren Missbrauchsskandal, den wir heute besprechen werden. Aber die Karriere von Simone Biles hat nicht nur rekordverdächtige Höhen, wie bei den Olympischen Spielen 2016, sondern sie kennt auch als Superstar, der scheinbar ganz oben angekommen ist, die negativen Seiten einer globalen Sportikone. Kannst du uns das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, Daniel?
Ja, das stimmt. 2018 macht sie ja ihre psychischen Probleme das erste Mal öffentlich und spricht ganz offen darüber. Und das hat man vorher gar nicht bei ihr so auf dem Schirm gehabt, weil natürlich Turnen auch so ein Sport ist, wo immer sehr viel gelächelt wird und es nach außen sehr, sehr hell scheint, möchte ich mal sagen. Aber da taucht dann halt auch das erste Mal der Name Larry Nassar auf und man merkt, was sich da doch noch alles dahinter verbirgt. Und es wird auch schnell deutlich, dass sie nicht das einzige Opfer ist, sondern dann wirklich leider nur eines von vielen.
Dann wollen wir mal genauer hinschauen, was da im Frauenturnen der USA wirklich vorgefallen ist. Und wir beginnen mit einem Namen, den Daniel gerade auch schon erwähnt hat. Denn dieser Mann steht im Zentrum unseres heutigen Falls. Larry Nassar. Larry, eigentlich Lawrence Gerald Nassar, wird am 16. August 1963 in Farmington Hills im US-Bundesstaat Michigan geboren. Er ist der jüngste Sohn von Fred und Mary Nassar. Larry hat mit Mike noch einen 2 Jahre älteren Bruder. Mike geht auf die North Farmington High School und arbeitet dort als Athletiktrainer für die jüngeren Jahrgänge. Er empfiehlt seinen jüngeren Bruder Larry für die Mädchenturnmannschaft der Schule, und zwar als Trainer. 1978, also mit 15 Jahren, fängt Larry diesen Job an. Da ist er selbst noch Schüler, bis er 3 Jahre später von der High School abgeht. Der Sportmedizin bleibt er aber treu. Nassar studiert Kinesiologie an der Universität von Michigan und arbeitet parallel für die Football- und Leichtathletikteams der Michigan State. 1985 macht er seinen Abschluss. 1993 macht er seinen Doktor der osteopathischen Medizin. Er absolviert seine Facharztausbildung in der Familienmedizin am St. Lawrence Hospital. Für die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta wird Larry Nassar in den Medical Staff des Frauenturnteams der Vereinigten Staaten berufen und steigt in diesen Wochen in Atlanta zum neuen Star in der Welt der Sportmedizin auf. Wieder schauen wir auf das Teamfinale im Mehrkampf. Carrie Strug tritt 1996 in Atlanta als letzte Turnerin an. Zuvor haben 2 ihrer Kolleginnen gepatzt. Strug muss jetzt Gold für das US-Team sichern. Sie läuft an, springt und verletzt sich bei der Landung. Strug knickt um, humpelt zurück. Sie bekommt dennoch 9,162 Punkte. Aber das könnte nicht reichen. Verletzt fragt sie, ob ein zweiter Sprung notwendig sei. Trainer Bella Caroli sagt yes. Larry Nassar schaut sich den Knöchel an, macht ein paar Beweglichkeitsübungen und gibt grünes Licht für einen zweiten Sprung. Struck humpelt zum Start.
Was macht sie jetzt? Sie geht und sie macht sich bereit.
Die 1,45 Meter kleine und 40 Kilogramm leichte Athletin landet nur kurz auf einem Bein. Aber das reicht für eine gestandene Wertung. Für diesen zweiten Versuch erhält sie 9,712 Punkte. Gold für die USA. Carrie Strug bricht beim Versuch, die Landematte zu verlassen, zusammen. Larry Nassar und weitere Betreuer kommen ihr zu Hilfe. Nassar ist auf den TV-Bildern gut zu erkennen, wie er der Goldheldin von der Matte hilft. Später im Krankenhaus werden bei ihr eine schwere Zerrung des linken Knöchels und zwei Bänderrisse diagnostiziert. Die Ärzte kommen zu dem Schluss, dass die Verletzung beim ersten Sprung entstanden sein muss und der zweite Sprung diese noch erheblich verschlimmert hat. Damals ein Zeichen für patriotische Aufopferung und unbändigen Teamgeist. Aus heutiger Sicht, auch für dich, Daniel?
Ja, absolut nicht. Das finde ich, kann man heute absolut nicht mehr so sehen. In dem Moment damals vielleicht vom Adrenalin, vom Wettbewerb, kann ich mir schon vorstellen, dass man das toll gefunden hat und womöglich hätten wir das auch toll gefunden, wenn wir da im Publikum gesessen hätten oder vom TV-Gerät gesessen hätten. Aber man muss sich überlegen, was passiert ist. Man hat eine sichtbar schwer verletzte Athletin erneut zum Sprung geschickt. Und das finde ich schon total unverantwortlich, vor allem aus Sicht der Ärzte. Also, dass da sozusagen der Medical Staff, also der Arzt und die Physios gesagt haben, mach nochmal, spring nochmal, obwohl sie gesehen haben, wie verletzt sie gewesen ist. Nee, das finde ich nicht, dass man das heute noch gutheißen kann. Und ich finde, da muss gerade ein Arzt anders entscheiden.
Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt.
Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein.
Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer Küche Bad. Kommt rein!
Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, wird Larry Nassar nach den Olympischen Spielen unter anderem dafür auch noch belohnt. Schließlich ist er jetzt ein Star. In den Augen der Amerikaner ist er der Arzt, der Carrie Strugs Olympiamärchen überhaupt erst möglich gemacht hat. Die Michigan State bietet ihm einen festen Job als Teamarzt an und der US-Turnverband befördert ihn zum Koordinator der medizinischen Betreuung. Es läuft also für Larry Nassar, auch privat. Im selben Jahr heiratet er. Seine Frau Stephanie hat er einige Jahre zuvor an der Michigan State kennengelernt. Mitte Oktober läuten dann in der katholischen St. John's Kirche in East Lansing die Hochzeitsglocken. Das Paar bekommt drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Neben seinem Wissen und Ehrgeiz im Bereich der Sportmedizin fällt Larry Nassar auch durch sein besonderes soziales Engagement auf. Er gründet eine Stiftung für behinderte Kinder und organisiert zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen. Er ist ein hoch angesehenes Mitglied der Gemeinde. Better than life, so charakterisieren die Amerikaner solche Personen, die anscheinend auf allen Ebenen perfekt sind. Zu perfekt. Auf Deutsch passt wahrscheinlich die freie Übersetzung zu schön, um wahr zu sein am besten. Parallel zum Aufstieg von Larry Nassar wird auch ein Paar beim Turnverband USA Gymnastics immer mächtiger. Martha und Bella Caroli. Ihr erinnert euch? Martha Caroli, Stone-Faced Martha, die Frau mit dem beinahe Lächeln von Rio. Das Ehepaar Caroli stammt aus Rumänien und macht sich in den 70er Jahren einen Namen in der Turnwelt. Sie entwickeln für den rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu ein strenges Turnsystem mit einer kompromisslosen Ausbildung. Damit hat das Ehepaar Caroli Erfolg, besonders dank ihrer Vorzeigeturnerin Nadia Comăneci. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal gewinnt die gerade mal 14-jährige Comăneci drei Goldmedaillen. Dabei erhält sie in den Wettkämpfen siebenmal die perfekte Punktzahl von 10,0. Mit Komanetsch beginnt auch der Trend, dass die Athletinnen immer jünger werden, meist noch aussehen wie kleine Mädchen und nicht wie Frauen. So auch Nadja Comăneci. Extrem schüchtern wirkt sie in den wenigen Interviews, zu denen sie von den rumänischen Offiziellen vor die Kameras geführt wird. Nach einer ihrer Goldmedaillen in Montreal fragt sie ein Reporter: Nadja, warum lachen Sie so wenig? Die Rumänin schaut verlegen auf den Boden, schweigt. Dann gibt der neben ihr stehende Bela Caroli die Antwort, weil sie ständig an ihre nächste Übung denkt. Nadja Comăneci ist fraglos ein riesiger Star und eines der größten sportlichen Aushängeschilder des Ostblocks Ende der 70er Jahre. Stars sind damit unweigerlich auch ihre Trainer Bela und Marta Caroli, die dieses Wunderkind gnadenlos zu mehrfachem olympischen Gold gedrillt haben. Der große Erfolg macht das Trainerduo auch mutiger, vor allem Bela. Er beschwert sich bei und nach Wettkämpfen immer wieder lautstark über die Wertungen der Kampfrichter. Das kommt bei seinen Vorgesetzten gar nicht gut an. Ein bisschen suspekt sind Bela und seine Frau der sozialistischen Führung sowieso, da er der ungarischen Minderheit in Rumänien angehört, die seit jeher im Land mit Rassismus zu kämpfen hat. Im April 1981 kommt es zum großen Knall. Auf dem Kennedy Airport in New York wartet eine Maschine der rumänischen Staatslinie Tarom auf die Carolis und ihren Choreografen Geza Poșar. Das rumänische Team hat an einer Showtour in den USA teilgenommen und nun soll es direkt zu den Europameisterschaften nach Madrid gehen. Es wird ein Geduldsspiel. Die Maschine wartet eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Das Trio kommt nicht. Es wird nie wieder zurückkommen. Marta und Bela Caroli sowie ihr Choreograf haben sich abgesetzt. Sie sind längst in Texas und planen dort ihr neues Leben. Sie ziehen zunächst ein privates Turnbusiness auf, mit einem privaten Trainingszentrum. Dank ihres exzellenten Rufs müssen sie nicht um gute Talente kämpfen. Die Talente kommen zu ihnen. 1984 führt Bela Caroli Mary Lou Retton als Privatcoach zu olympischem Gold im Mehrkampf. Das US-Turnen gerät Ende der 80er Jahre jedoch immer stärker in die Krise. Top-Resultate und Goldmedaillen bleiben aus. Also integriert USA Gymnastics die Carolis immer stärker und macht sie Anfang der 90er Jahre schließlich zu den Cheftrainern des Verbands. Nun geht beim Frauenturnen in den USA nichts mehr ohne die geflohenen RumänInnen. Sie stellen ab sofort die Nationalmannschaft zusammen und ohne ihr Go schafft es kein Mädchen mehr ganz nach oben. Das Zentrum ihrer Macht liegt in Texas, auf ihrer eigenen Ranch, mitten im Wald gelegen, 110 Kilometer nördlich von Houston. Hier stehen drei kastenförmige Hallen auf einem über 5000 Quadratmeter großen Gelände. Hier können Sie in Ruhe und ohne störende Beobachter Ihr Erfolgssystem nach rumänischem Vorbild kopieren. Als Bela Caroli für eine TV-Dokumentation nach den Gründen gefragt wird, warum junge Turnerinnen seine Ranch besuchen, sagt er mit einer Motorsäge in der Hand:
Wenn du hierher kommst, dann nur aus einem Grund, um besser und besser zu werden.
Und die jungen Talente kommen. Es entwickelt sich ein steter Zufluss an jungen, talentierten Kindern. Für Eltern ist die Ranch dagegen gesperrt. Sie liefern die Kinder am Eingangstor ab und holen sie dort nach den Lehrgängen und Trainingslagern wieder ab. Wer stattdessen aber Zutritt hat, ist Teamarzt Larry Nesser. Er verbringt sehr viel Zeit auf der Ranch der Carolis, weshalb die Zeit auf der Carolis Ranch in Texas für viele, sehr viele junge Mädchen die Hölle auf Erden wird. Wir sind zurück in Rio 2016, bei der Gala-Vorstellung des Frauenturnteams der USA. Mit einem gigantischen Vorsprung holen sich die US-Frauen olympisches Teamgold. Aber der Jubel verhallt schnell und andere Nachrichten bestimmen die Schlagzeilen.
Schockierende Anschuldigungen heute Abend gegen den ehemaligen Chefarzt des olympischen Frauenturnteams der USA, dem vorgeworfen wird, über einen Zeitraum von 19 Jahren junge Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Mädchen seien zu jung gewesen, um zu verstehen, was mit ihnen passiert, und hatten Angst, sich zu äußern. Aber jetzt tun sich die Frauen zusammen und melden sich in Scharen.
Dass die Tageszeitung Indianapolis Star bei der Offenlegung die Hauptrolle spielt, ist kein Zufall. In Indianapolis hat USA Gymnastics seinen Hauptsitz. Eine Reporterin des Star, die sich schon lange mit Fällen von sexuellem Missbrauch beschäftigt, aber keine Sportreporterin ist, bekommt etwa ein Jahr vor den Veröffentlichungen Akten zugespielt. Darin zu finden sind Fälle von Kindesmissbrauch, die USA Gymnastics gemeldet worden waren, bei denen der Verband aber wenig bis kaum etwas unternommen hatte. 54 solcher Fälle findet die Reporterin in den Akten. Sie holt andere Reporterkollegen der Star hinzu. Das Investigativteam der Redaktion kontaktiert derweil die namentlich erwähnten Frauen aus den Akten. Die ReporterInnen merken schnell, diese Frauen sind immer noch verängstigt. Aber schon früh deutet sich an, dass sich ein gigantischer Missbrauchs- und Vertuschungsskandal dahinter verbergen könnte. Noch viel größer als nur jene 54 Fälle. In den Gesprächen und E-Mails nennen die Frauen auch immer wieder den Namen Larry Nassar, den man in Indianapolis als ehrenwertes Mitglied der Gemeinde durchaus kennt. 2014 ist er zwar schon einmal beschuldigt worden, eine Turnerin sexuell missbraucht zu haben. Nassar musste damals auch bei der Michigan State Police aussagen. Nach seiner Aussage werten die Behörden aber sein Verhalten als normale medizinische Praxis. Das Verfahren wird eingestellt. Das sehen die Reporter und Reporterinnen des Star nun aber vollkommen anders. Die Mädchen beschreiben ein jahrzehntelanges System aus Angst, Furcht und Missbrauch im US-Frauenturnen. Die Kombination aus der einsamen Ranch der Corollis in Texas, auf der Bela und Martha die Mädchen bis zu 8 Stunden am Tag drillen, und Larry Nassar, der auf der Ranch für die medizinische Betreuung der Mädchen zuständig ist, ist teuflisch. Nassar mimt für die Mädchen den verständnisvollen Onkel, der die jungen Talente vor den brutalen Methoden der Corollis schützt. Er steckt ihnen Süßigkeiten zu oder gibt ihnen außer den offiziellen Mahlzeiten etwas zu essen. So ein netter Mann würde uns doch nie etwas antun, oder? Wie ich auch am Anfang bereits angekündigt habe, beschreiben wir nun sexuellen Missbrauch. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, spult die nächsten 2 Minuten nach vorne. Wegen der immensen Trainingsbelastung ist fast jedes Mädchen täglich bei ihm in Behandlung. Angeblich, um die Muskeln zu lockern, Verspannungen zu lösen oder Fehlstellungen zu korrigieren, geht er regelmäßig mit seinen Händen unter die BHs und massiert die Brüste der Teenager. Unter dem Vorwand weiterer medizinischer Untersuchungen führt er seine Finger bei den Mädchen in die Scheide oder in den Po ein. Er penetriert sie teilweise über mehrere Minuten. Die meisten Mädchen erinnern sich, dass Nassar dabei deutlich irrigiert gewesen sei. Nassar hat dabei immer eine Erklärung für seine sogenannten Spezialbehandlungen parat. Über die Jahre gibt es immer wieder Mädchen, die sich über die Behandlungen von Larry Nassar beschweren. Sie bekommen aber sowohl von den Corollis als auch von den Funktionären bei den USA Gymnastics immer wieder gesagt, es seien völlig normale medizinische Behandlungen. Auf seiner Webseite gymnasticdoctor.com beschreibt Nassar detailliert seine Behandlungsmethoden. Er benutzt dabei jede Menge Fachbegriffe. Durch die Recherchen des Indianapolis Star, der zu diesem Zeitpunkt noch nichts veröffentlicht, aber schon mit vielen Frauen gesprochen hat, fühlen sich die Frauen endlich bereit, ihr Schweigen zu brechen und gehen zur Polizei. Sie wollen die Rechtfertigung Nassars und das Verstecken hinter medizinischen Fachbegriffen nicht länger akzeptieren. Dieses Mal schlafen die Behörden nicht. Detective Andrea Munford von der Michigan State University Police schaut sehr genau hin. Sie lädt Larry Nassar vor. Am 30. August verhört Munford ihn. Nassar schlägt verbal wild um sich und beschuldigt die Opfer, wohlgemerkt Mädchen im Teenageralter, sie hätten doch sagen sollen, wenn sie eine Behandlung für unangebracht empfunden hätten.
Es ist, als würde man jemanden hinterrücks überrumpeln. Wissen Sie, was ich meine? Wenn Sie das tun, dann tun Sie es mit guten Absichten, um jemandem zu helfen. Und derjenige gibt Ihnen das positive Feedback, dass Sie ihm helfen. Woher weiß ich, dass ich Sie verletze?
Nassar will an seinem Verhalten, so als Mann, nichts Ungewöhnliches festgestellt haben.
Nun, als Mann hat man nun manchmal eine Erektion.
In der Befragung kann Dr. Larry Nassar, der Ermittlerin Munford, trotz allem medizinischen Kauderwelsch nicht klarmachen, warum seine Behandlungen mit Anal- und Vaginalpenetration nötig sind und waren. Dazu sind die neuen Zeuginnen äußerst glaubwürdig und ihre Versionen stimmen in den wesentlichen Punkten überein. Also bereiten im Sommer 2016 einige Frauen Zivilklagen gegen Larry Nassar und USA Gymnastics vor. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Durch die Aussagen der Frauen, den Ermittlungen der Behörden, der Vorbereitung der Zivilklagen und natürlich durch die eigene Recherche fühlt sich der Indianapolis Star im August 2016 bereit, die Story zu drucken. Es kommt zu der ersten Veröffentlichung des Star während der Olympischen Spiele 2016 in Rio. Durch den Bericht im Star und in der Gemeinschaft fühlen sich immer mehr Frauen bereit, zu erzählen, was ihnen als Leistungsturnerin bei USA Gymnastics und unter Larry Nassar Schreckliches widerfahren ist. Eine Formulierung wird Larry Nassar besonders zum Verhängnis. Er bestreitet in einem Artikel vehement, jemals vaginale Penetration bei den Mädchen angewandt zu haben. Hier wissen alle Nassar-Patientinnen sofort, er lügt. Der Verband antwortet mit der üblichen Floskel der internen Aufklärung. Was das Reporterteam allerdings überrascht, es melden sich immer mehr Frauen bei ihnen direkt in der Redaktion und wollen ihre Geschichte erzählen. Aus 3 Opfern werden 10. 20, 50, bis weit über 100. Die Opfer erfahren für ihren Mut zu Beginn aber nicht nur Unterstützung. Anhänger von Larry Nassar beleidigen die Frauen, die sich mit ihrem Klarnamen offenbart haben, auf übelste Weise in den sozialen Medien. Viele müssen mehrfach ihre Handynummer wechseln. Dennoch hat die Veröffentlichung erste Konsequenzen. Die Michigan State trennt sich von Larry Nassar. Für USA Gymnastics hat er bereits einige Monate zuvor aufgehört zu arbeiten. Er kandidiert aber zur gleichen Zeit für das Schuldirektorium in seinem Heimatort Holt und sieht in den Anschuldigungen keinen Anlass, diese Kandidatur zurückzuziehen. Im Laufe der Ermittlungen sagen einige Frauen aus, auch bei Larry Nassar zu Hause missbraucht worden zu sein. Deshalb stellt die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für Larry Nassars Eigenheim aus. Am 20. September 2016 wird das Haus durchsucht. Im Müll finden die Ermittler zahlreiche Festplatten und können die darauf enthaltenen Dateien wiederherstellen. Was sie darauf zu sehen bekommen, sprengt alle Dimensionen. Mehr als 37.000 Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt finden die Ermittler. Das reicht für einen Haftbefehl. Jetzt klicken tatsächlich die Handschellen. Das FBI verhaftet Larry Nassar.
Once a distinguished doctor, now Larry Nassar, former Michigan State University gymnastics physician, is back in police custody. This time the feds arrested him.
Nach seiner Festnahme und dem gruseligen Fund in seinem Mülleimer trennt sich seine Frau Stephanie von ihm und reicht die Scheidung ein. Nassar bekennt sich des Besitzes von Kinderpornografie und des Versuchs, Beweise zu vernichten, für schuldig. Im Gegenzug werden einige andere Anklagen gegen ihn fallen gelassen. Am 7. Dezember 2017 wird Nassar vom United States District Court in Michigan zu 60 Jahren Haft verurteilt. Aber das ist nur ein Teil seiner Strafe. Im Missbrauchsprozess wird er im Januar 2018 zu 40 bis 175 Jahren Haft wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt. Als weiterer Straftatbestand kommt hinzu, dass Nassar auf der Caroli Ranch ohne eine texanische Doktorlizenz praktiziert hat. In den Prozessen können die Richter insgesamt 256 Opfer von Larry Nassar identifizieren, sind sich aber sicher, dass es noch mehr Geschädigte gibt. Die Vorsitzende Richterin Rosemary Aquilina gibt einem Antrag der Anklage statt, nachdem jedes der identifizierten Opfer das Recht hat, vor Gericht eine Erklärung abzugeben. Und Larry Nassar muss sich jede einzelne Erklärung der Frauen anhören. Nassars Strafen dürfen laut US-Recht nicht zusammenaddiert werden, sondern müssen formell nacheinander abgesessen werden. Daher die 40 bis 175 Jahre. Richterin Rosemary Aquilina spricht in ihrer Urteilsbegründung direkt die Frauen an, die unter Larry Nassar leiden mussten.
Was ich den Opfern noch sagen möchte: Ihr seid nicht länger Opfer, sondern Überlebende.
Ihr seid sehr stark und ich habe mich individuell an euch gewandt.
Dann wendet sich die Richterin direkt an Larry Nassar.
Sie stehen noch nicht zu dem, was sie getan haben. Sie denken immer noch, dass sie im Recht sind, dass sie ein Arzt sind, dass ihnen das zusteht, dass sie hier nicht zuhören müssen und dass sie eine Behandlung durchgeführt haben. Ich würde Ihnen nicht meinen Hund anvertrauen, Sir. Ich habe gerade Ihr Todesurteil unterzeichnet. Ich finde, dass Sie es einfach nicht verstehen, dass Sie eine Gefahr sind, dass Sie eine Gefahr bleiben. Ich bin eine Richterin, die eigentlich an das Leben und die Resozialisierung glaubt, wenn eine Resozialisierung möglich ist. Ich habe viele Angeklagte, die hierher zurückkommen und mir zeigen, was sie in ihrem Leben nach der Bewährung alles erreicht haben. Ich glaube aber nicht, dass das bei Ihnen möglich ist.
Damit endet die strafrechtliche Verfolgung von Larry Nassar. Er wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Zahlreiche Frauen reichen parallel noch Zivilklagen ein. 2018 einigen sich die Opfer im Verfahren gegen die Michigan State University auf eine Zahlung von 500 Millionen US-Dollar. In einem weiteren Zivilverfahren gegen USA Gymnastics und das Nationale Olympische Komitee der USA spricht ein Gericht den zahlreichen Klägerinnen, darunter Superstar Simone Biles, am 13. Dezember 2021 eine Entschädigung in Höhe von 380 Millionen US-Dollar zu. Ob das Geld allerdings auch wirklich bei den Opfern ankommt, ist zumindest in dieser Höhe fraglich. Nach dem Urteil meldete USA Gymnastics nämlich Insolvenz an. Diese wird bis zum heutigen Tag verhandelt. Gruselig, schockierend, menschenverachtend und absolut widerlich, was Larry Nassar für einen ja schon systematischen Missbrauch begangen hat. Wie wir gehört haben, sitzt er jetzt endlich lebenslang hinter Gittern. Aber komplett ruhig ist es trotzdem nicht um ihn geworden, oder Daniel?
Ja, das hätte man denken können. Aber im letzten Jahr kam dann auf einmal diese Nachricht hier.
Der verurteilte Sportarzt Larry Nassar, der des sexuellen Missbrauchs von mehr als 300 Turnerinnen, darunter auch Olympionikinnen, überführt wurde, wurde gestern Abend in einem Bundesgefängnis in Florida mit mehreren Stichwunden verletzt. Der Präsident der örtlichen Gewerkschaft, die die Angestellten des Gefängnisses vertritt, bestätigte NBC News, dass Nassar zweimal in Nacken und Rücken und sechsmal in die Brust gestochen wurde und in der Folge einen Lungenkollaps erlitt. Nach Angaben des Beamten befindet sich Nassar derzeit in einem stabilen Zustand. Nassar verbüßt eine 40-jährige Haftstrafe.
Diese Nachricht ist vom 9. Juli 2023 und da wird Larry Nassar im Gefängnis attackiert von Häftlingen mit mehreren Stichen, wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Er überlebt nur sehr knapp und in den USA haben ja manche Zeitungen dann sehr gute Kontakte in die Gefängnisse hinein und deswegen sind auch einige Details bekannt geworden zu dem Vorfall und die sind auch aus meiner Sicht zumindest sehr schockierend. Angeblich soll sich das so ereignet haben, dass dieser Vorfall stattgefunden hat, während die Häftlinge zusammen Wimbledon sich angeschaut haben, also das Tennisturnier in London. Und in dieser Runde soll Larry Nassar anzügliche Bemerkungen bezüglich der Ballmädchen gemacht haben in London. Und man weiß ja immer, wie die aussehen, die ja meistens an den Tennisrücken dann sozusagen an den Seitenlinien stehen und den Spielern und Spielerinnen den Ball zuwerfen. Und da sollen halt dann solche Äußerungen von Nassar gefallen sein und daraufhin sollen dann die Häftlinge sozusagen ihn attackiert haben. So ist es von mehreren Insassen nach außen getragen worden.
Ja, unfassbar. Solche Gewaltexzesse sind natürlich in keiner Form zu rechtfertigen. Aber wenn das tatsächlich stimmt, was die Mitinsassen berichtet haben, ist das natürlich einfach nur ekelhaft. Wir haben vorhin ja aber auch gehört, dass noch viel mehr Personen in den Missbrauch verwickelt waren. Zwar nicht zwangsläufig direkt, aber viele haben anscheinend zumindest sehr willig weggeschaut, wie zum Beispiel die Verbandsspitze oder die Carolis. Was ist denn mit diesen Personen passiert?
Die Carolis, das kann man sagen, die spielen keine Rolle mehr bei USA Gymnastics. Der Verband hat alle Verträge mit ihnen aufgelöst. Die sind ja inzwischen auch über 80, also auch schon sehr alt. Man kann sagen, sie sind in Rente gegangen, würde ich mal sagen. Ihre Ranch in Texas, wo diese Vorfälle zum großen Teil stattgefunden haben, ist an ein Holzfällerunternehmen verkauft worden. Also es hat auch eine vollkommen andere Funktion und sie haben sich zurückgezogen. Also sie tauchen wirklich kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Martha hat ab und zu mal gesagt, dass ihr Mann Bela relativ stark an Alzheimer erkrankt sei und dass er wirklich auch gesundheitlich große Probleme hat. Und das sind so die letzten Sachen, die man von ihnen so gehört hat. Was man wieder mal gehört hat, dass ihr ehemaliger Schützling, ihr Wunderkind, die Nadja Comaneci, schwere Vorwürfe gegen die beiden erhoben hat. Also sie hat 2021 ein Buch geschrieben, ihre Biografie, wo sie ja wirklich auch Missbrauch von den beiden ihr gegenüber in ihrer Kindheit, diesen unglaublichen Drill nochmal genau beschreibt und das wirklich auch die beiden nochmal in wirklich keinem guten Licht erscheinen lässt. Also da ist die gesamte Bandbreite dabei von Schlägen, Doping, psychische, physische Gewalt. Also das ist doch schon auch erschütternd und wenn man sich überlegt, dass die beiden Carolis immer noch in der Hall of Fame des Turnens in den USA sind, finde ich es doch ein sehr, sehr fragwürdiges Signal.
Absolut. Und auf Verbandsseite, mal abgesehen von den 380 Millionen Dollar Strafe und eben der Insolvenz?
Da kann man natürlich grundsätzlich sagen, dass erstmal Turnen sehr groß in den USA ist. Also sehr viele Sponsoren dabei sind, wirklich eine sehr große, wichtige Sportart ist und sich aufgrund dieses Megaskandals aber wirklich viele Sponsoren einfach zurückgezogen haben. Kann man nochmal sagen, Procter & Gamble, Kellogg's, Under Armour, AT&T, also wirklich große Unternehmen, die die Unterstützung vollkommen zurückgezogen haben aus dem Turnsport und sich damit nicht mehr in Verbindung setzen möchte. Also die Verbandsspitze, die ist auch fast komplett zurückgetreten. Also da gibt es, glaube ich, kaum noch jemanden, der diesen Skandal noch in irgendeiner Funktion miterlebt hat, der da noch in Amt und Würden ist. Allen voran geht es da um den ehemaligen Präsidenten Steve Penny, der auch zurückgetreten ist und nicht mehr im Amt ist, genauso wie die Führung der Uni Michigan State. Die war ja genauso involviert. Da hat ja der Larry Nassar auch wirklich sehr lange gearbeitet. Also die ist auch komplett ausgetauscht worden. Und parallel laufen aber noch einige Zivilklagen in den USA. Die ziehen sich ja dann oft sehr, sehr lang hin. Aber das ist auch noch nicht komplett abgewickelt. Aber ich finde schon, dass man hier erkennen kann, dass dieser veröffentlichte Skandal mal wirkliche Konsequenzen gehabt hat. Also man kann sich streiten, ob es jetzt genug oder zu wenig ist, aber es ist zumindest, glaube ich, auf allen Ebenen was passiert. Und man hat das Gefühl, da wurde eben nicht einfach so weitergemacht und es sind nicht mehr die Leute sind zur Rechenschaft gezogen worden, zumindest sind sie ihres Amtes enthoben worden, wo sie davor ja teilweise viel zu lange über Jahre zumindest auf dem einen oder anderen Auge blind gewesen sind und nichts unternommen haben. Und ich finde, es ist nur rechtens, dass diese Personen jetzt wirklich nichts mehr zu sagen haben. Und das ist zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen Genugtuung für die Opfer.
Nachdem wir uns jetzt sehr intensiv mit diesem ja fast unvorstellbar grausamen Fall beschäftigt haben, was bleibt dir am meisten im Kopf hängen?
Ja, das ist für mich schon auf der einen Seite die unglaubliche Masse an Opfern. Mhm. Wir haben wirklich von mehreren hundert gesprochen. Also das ist wirklich, finde ich, einfach die Zahl, finde ich wirklich unglaublich. Und genauso unglaublich ist die lange Zeit, in der es stattgefunden hatte. Wenn wir uns nur mal auf Larry Nassar fokussieren, 1993 ist der erste Vorfall mal gemeldet worden und die erste Veröffentlichung war 2016. Also die Zeitspanne, die dazwischen gelegen hat, finde ich auch unglaublich, wie lange das irgendwie vertuscht werden konnte oder ein System etabliert worden ist, in dem man davon nichts mitbekommen haben will oder so. Also das finde ich auch wirklich sehr, sehr schockierend und wurde auch vom Gericht so festgestellt, dass da eben nicht nur dieser eine Täter war, sondern dass es ein wirklich Zusammenschluss von wirklich sehr, sehr vielen Tätern existiert hat. Und gerade als Vater muss ich schon sagen, macht man sich jetzt so Gedanken, hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, dass das vielleicht verhindert werden können.
Und bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Ja, ich habe lange überlegt und wenn man auch, meine beiden Kinder machen auch jetzt Sport in einem relativ jungen Alter und meine Tochter hat jetzt auch sogar mit dem Turnen angefangen und zeigt sich da auch talentiert und man guckt dann auch als Vater bei so Hilfestellungen und so vielleicht auch mal ein bisschen anders hin, als es vielleicht beim Sohnemann ist, aber letztlich muss ich dann, kommt man zu dem Ergebnis, man muss Vertrauen haben. Das ist einfach wirklich ein bisschen leider so. Manche Sachen wird man nicht verhindern können, man muss versuchen frühe Warnzeichen irgendwie zu erkennen und sich auch dann mit den Kindern reden, glaube ich, und dass man das einfach nicht so laufen lässt. Das ist so mein Gefühl, was da in den USA so ein bisschen passiert ist. Man hat es einfach laufen lassen, aufgrund der Erfolge, aufgrund auch den Ehrgeiz, den man gehabt hat, dass man das einfach irgendwie auch wirklich nicht sehen wollte. Das glaube ich schon, dass man da irgendwie blind war, einfach aufgrund von unterschiedlichsten Motiven. Aber dieses Vertrauen, das finde ich, das darf man trotzdem nicht verlieren. Da können die Taten noch so widerlich sein und das muss aufgeklärt werden, ist hier bis zu einem gewissen Punkt auch gemacht worden, finde ich. Aber dieses Vertrauen trotzdem, finde ich, darf man nicht verlieren.
Hat denn unser Fall für dich auch etwas, ja, dass man das Vertrauen nicht gänzlich verliert, weil die Taten waren ja so schrecklich und du hast es ja angesprochen, in einer so breiten Zeitspanne. Also hast du irgendwas gefunden, wo du sagen würdest, ey, Das ist ein Grund, warum man das Vertrauen nicht verlieren sollte.
Ja, das finde ich schon. Oder sagen wir mal so, lass uns mal ab 2016 da reden und uns die Seite der Justiz anschauen. Wir haben ja gesagt, vorher gab es auch Zeichen für die Justiz und da wurde nichts getan, da wurde auch vertuscht. Aber ab 2016, finde ich, hat die Justiz da schon eher eine positive Rolle eingenommen, sei es die Ermittlerin, sei es die Richterin. Ich finde schon, dass man sagen kann, dass man daran sehen kann, dass man da schon auch auf eine angemessene Art und Weise auch so ein abscheuliches Verbrechen behandeln kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass da Verantwortung und auch mit wirklichen Blick auf die Opfer agiert worden ist, was ja auch in der Tat bei solchen Fällen, wir hatten ja hier bei Playing Dirty auch den einen oder anderen schon, nicht immer der Fall ist, sondern dass dann oft sich sehr auf die Täter fokussiert wird und man die Opfer so ein bisschen außen vor lässt und auch alleine lässt in bestimmter Weise, aber man kann auch dem Prozess ja bestimmte Sachen auch noch nachverfolgen und wie dann die Opfer vortreten und dem Larry Nassar gegenüberstehen und wirklich ihm das ins Gesicht sagen, wie er sie wirklich teilweise ihr Leben zerstört hat, ihre Kindheit zerstört oder beendet hat, finde ich schon, das ist sehr eindrucksvoll und man merkt auch, dass auch diesen schweren Schritt manche Frauen, glaube ich, einfach brauchten, um auch in gewisser Weise damit abschließen zu können und ich finde, dass die Richterin da den richtigen Raum ihnen gegeben hat und sie auch in ihren Worten dann auch sehr, sehr eindringlich gewesen ist und auch ihnen klar gemacht hat, dass das auch ein Prozess für sie gewesen ist, um einen gewissen Punkt abschließen zu können. Und da finde ich, kann man schon sagen, dass es auch die Stärke des Rechtsstaates zeigt, also die Kraft auch des Rechtsstaates, dieser Fall. Was fällt dir denn noch als Fazit unserem heutigen Fall ein zu Larry Nassar oder zu USA Gymnastic?
Ich würde gerne nochmal den Satz der Richterin aufgreifen, die sagte, ihr seid nicht länger Opfer, sondern Überlebende. Und dieser Überlebenskampf erfordert unfassbaren Mut. Die Frauen und Mädchen haben damit weiteren Missbrauch von Nassar verhindert. Das kann nicht genügend Anerkennung finden. Und in diese Zeit des Missbrauchsskandals rund um Larry Nassar gab es ja auch 2017 die Enthüllungen rund um Harvey Weinstein, ne? Und ich würde schon sagen, dass es eine Welt davor und eine Welt nach diesen beiden riesigen Missbrauchsskandalen gibt. Und das lässt mich zumindest ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft blicken, dass der Raum, wo Missbrauch stattfinden kann, immer kleiner wird und hoffentlich bald gar nicht mehr existent sein wird, weil wir Frauen unsere Stimme erheben, weil wir ein Umfeld erschaffen, wo sich andere Frauen empowered fühlen, laut zu sein, wenn ihnen Unrecht widerfährt. Dafür kämpfe ich jeden Tag und ich hoffe so, so sehr, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der sich Frauen endlich sicher fühlen können. Damit beenden wir unsere heutige Folge und hoffen, dass solche Strukturen sich eben nicht mehr so einfach bilden können und das Prinzip der Achtsamkeit in Zukunft viel früher greift. Heute haben wir uns mit Namen beschäftigt, die den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich zunächst einmal nichts gesagt haben. Auch weil das Turnen in Deutschland nicht in der vordersten Reihe der öffentlichen Wahrnehmung steht. Nächste Woche steht bei Playing Dirty dann aber ein Sportler im Mittelpunkt, dessen Namen fast jeder und jede schon einmal gehört hat. Sofern man sich nur ein bisschen für Sport interessiert. Es ist, und da gibt es dann doch Parallelen zu heute, ebenfalls eine zu schön, um wahr zu sein Geschichte. Es geht um einen Mann, der nach einer schweren Krankheit seinen Sport dominiert und zu unglaublichen Erfolgen radelt und seinen großen Rivalen aus Deutschland damit über Jahre auf Platz 2 verbannt. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit der Person, dem System, dem Phänomen Lance Armstrong. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mück.
Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion Fabian Scheffler und Felix Stäblein. Projektleitung Annabel Rühlemann. Executive Producer Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt und ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Worüber wir uns aber auch freuen, sind Vorschläge von euch. Vorschläge zu neuen Folgen, die Lena und ich bei Playing Dirty unbedingt behandeln sollen. Neue Folgen, die ihr so spannend findet, dass sie unbedingt auch Teil von Playing Dirty werden sollen. Schreibt die Vorschläge einfach in die Kommentare, Bewertungen oder meldet euch einfach bei Instagram.